Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema Gott und Geld. Geht das? Also ich denke, es gibt nicht viele Fragen aus der Bibel, die so extrem kontrovers diskutiert werden wie dieses. Und damit meine ich jetzt nicht nur zwischen Christen und Nichtchristen, klar, da auch, aber auch, beziehungsweise insbesondere gerade innerhalb der Christen, ist dieses Thema alles andere als einheitlich. Hast du bestimmt auch schon gemerkt. Die Meinungen gehen teilweise sehr, sehr weit auseinander von du musst wie ein Asket leben oder wie Mutter Teresa, wenn ihr sie noch damals irgendwie die Geschichte kennengelernt habt, die in Afrika als Missionarin sehr, sehr armen Verhältnissen dort gelebt hat, bis hin zum anderen Extrem, dass wenn du nicht reich bist, du anscheinend nicht im Glauben lebst. Und zugegeben, klar, das sind die beiden Extreme, aber dazwischen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Grautöne und Stimmen, die alles andere als einheitlich sind. Und da stellt sich die Frage, wie ist es mit der Bibel? Ist die Bibel hier bei dem Thema eindeutig? Und ich würde sagen, bevor wir uns das anschauen, lass uns mal einen Blick auf die ältere und auch auf die jüngere Vergangenheit werfen, besonders der Umgang der Kirche mit dem Thema Geld. Geld und Gottesdienst, ja, kennst du ja vielleicht auch, das ist häufig ja so ein sensibles Thema. Da denkt man ja manchmal, okay, wenn da vorne jemand redet, oh, die winden sich wie ein Aal. Also jetzt nicht bei uns in der Gemeinde, also wer Pastor, wenn du zuhörst, nein, dich meine ich nicht. Also preis den Herrn, da wird richtig korrekt gelehrt. Aber du hörst es häufiger in anderen Gottesdiensten, dass sobald es zum Thema Geld kommt, das ist irgendwie, ja, weiß nicht, wie mit Socken duschen. Und ja, natürlich, es gibt hier auch eine Geschichte dazu, warum das so ist. Im Mittelalter wurde gerade von der Kirche beim Thema Geld viel Schindluder betrieben. Ich sag nur mal das Thema Ablasshandel. Also, dass du dich freikaufen kannst von deinen Sünden. Und große Teile des Klerus, da bin ich sicher, wussten mit Sicherheit, dass das völliger Blödsinn ist und dass es dazu keinerlei biblische Grundlage gibt, nicht gab und das auch niemals geben wird. Aber weißt du, das Volk damals, die wussten es nicht. Und so kauften sich viele Menschen diese Ablassbriefe in der Hoffnung, ja, ich sag mal so, diesem ewigen Gericht zu entgehen. Und den Leuten wurde sozusagen mit Geld und Hölle, ja, wirklich das Geld aus der Tasche gezogen. Mit Gericht und oh. Und leider gibt es tatsächlich auch in der jüngeren Vergangenheit ebenso traurige Beispiele von Predigern, die mit reißerischen Reden manchmal versuchen, große Spenden aus Menschen herauszulocken. Vielleicht gar nicht jetzt mit dem Thema Angst, aber manchmal, vielleicht hast du ja schon mal sowas gehört, also ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn du in einer Veranstaltung bist und dir der Prediger sagt, beispielsweise, dass er von Gott gehört hat, dass du heute diese oder jene bestimmte Summe geben solltest, damit er, also Gott, dich heute segnen kann, dann sollten dir bei dir wirklich alle Alarmglocken angehen, die du hast. Also wirklich alle Red Flags sollten angehen. Überhaupt, also nochmal grundsätzlich, wenn du den Satz hörst, Gott hat mir gesagt, dass du, also dann sei vorsichtig. Also wenn du wirklich nicht völlig zugekleistert bist, dann kann Gott auch mit dir reden. Und schau dir das Neue Testament an. Es gibt nicht eine einzige Führung, wo Gott im Neuen Testament jemanden führt, er sagt mir, dass du das tun sollst. Gibt es in den Briefen nicht eine Begebenheit. Was es gibt, ist beispielsweise bei Paulus, dass er was im Herzen hatte und jemand anderes, damals Agabus, das bestätigt hat und gesagt hat, das und das wird passieren, aber Paulus hat er schon vorher im Herzen gehabt. Das ist eine völlig andere Situation. Aber dieses ich habe eine Idee und du sollst tun, weil ich meine, das von Gott gehört zu haben. Also wie gesagt, wenn du das hörst, renn raus. Aber das, ganz wichtig, das sind jetzt Erfahrungen und Begebenheiten, die mal so stattgefunden haben im Namen Gottes, ja. Und das bedeutet aber noch lange nicht, dass das auch tatsächlich so in der Bibel steht. Und wenn du mal tatsächlich so negative Erfahrungen gemacht hast, vielleicht auch irgendwie das Gefühl hattest, Mensch, du bist ausgenutzt worden, reingefallen auf solche Predigten oder so Scharlatane, dann von meiner Seite aus wirklich ein aufrichtiges Beileid. Aber auch da geh nicht in das andere Extrem und verweigere dich jetzt komplett. Mein Pastor sagte mal, und den Satz fand ich wirklich sehr treffend, nur weil du einen falschen 50er in der Tasche hast, wirst du nicht alle anderen auch weg. Das macht kein Mensch und zumindest keiner mit gesundem Menschenverstand. Und ich würde aber sagen, lass uns jetzt mal einige Bibelstellen anschauen und gucken, was sagt die Bibel tatsächlich, weil das ist ja am Ende die Grundlage. Es geht nicht darum, was Religion sagt oder irgendwelche Erfahrungen, sondern was sagt die Bibel? Und darin sollten wir es messen, was sagt Gott zum Thema Geld? Passen Gott und Geld zusammen oder geht das doch nicht so ganz Hand in Hand? Ich habe hier einen interessanten Vers gefunden in Lukas 5, 58. Ist übrigens auch einer der Verse, der gerne zitiert wird, wenn es darum geht, dass Menschen arm sein sollten oder zumindest nicht reich. Hier heißt es, das ist, was Jesus selbst gesagt hat. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wie gesagt, hier sagt es Jesus selbst, dass er kein Dach über dem Kopf hat und anscheinend hier unter freiem Himmel schläft. Also nochmal, Jesus, nicht irgendjemand. Nein, Jesus. Und wir sollen ja schließlich Jesus nachfolgen, richtig? Naja, vielleicht nicht ganz so extrem, also das mit dem ohne Dach ist ja dann irgendwie doch doof. Aber so der Grundtenor vielleicht eher ärmlich, ne? Aber dann heißt es ja klar, Jesus kann ja nicht reich gewesen sein, denn schließlich, wenn er genug Geld gehabt hätte, dann hätte er bestimmt ein Haus kaufen können oder eins gemietet. Zumindest hätte er dann nicht irgendwie auf dem Heuballen oder wo auch immer geschlafen. Aber wie so oft, heißt es auch hier immer, was ist der Kontext? Was ist der Zusammenhang, in dem diese Schriftstelle steht, in dem sie geschrieben wurde? Auch hier wieder, wann wurde was, zu wem, zu welcher Zeit, in welcher Situation gesagt und geschrieben? Das ist eine ganz, ganz große, dicke Empfehlung. Ich würde es dir mal mitgeben. Das ist das, was unser Pastor uns damals wirklich immer wieder mitgegeben hat und uns trainiert hat. Schaut euch den Zusammenhang an. Wann wurde es geschrieben? Was wurde gesagt? Zu wem wurde es gesagt? Zu welcher Zeit und in welcher Situation? Und wenn man sich hier den Zusammenhang anschaut, dann findet sich, wie so oft, nämlich genau dort die Lösung. Nämlich einige Verse vorher kannst du lesen, dass Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem machte und er durch Samaria ging. Dort wollte er in eine Herberge gehen, aber, und so heißt es in Lukas 5, Vers 53, sie, also die Leute aus dem Dorf, nahmen ihn nicht auf. Das ist der Kontext, das ist der Zusammenhang, in welchem Jesus halt diese Aussage machte. Jesus war auf der Reise, er war nicht zu Hause, er war auf der Reise nach Jerusalem. Und klar, wenn du unterwegs bist auf einer Reise und die Leute dich nicht in die Herberge reinlassen wollen, weil sie sagen nein, dann hast du erstmal kein Dach auf dem Kopf. Und übrigens, wenn du dir den nächsten Vers anschaust, dann siehst du halt auch, wie ärgerlich seine Jünger darüber waren, insbesondere halt Jakobus und Johannes, als sie Jesus fragten, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Die waren sauer. Und sie haben nicht gesagt, naja, ist halt so wie immer. Kein Bettchen, aber dafür ein Heuballchen. Nee, haben sie nicht. Hätten sie auch sagen können, wenn es immer so gewesen wäre. Aber gut, schauen wir mal weitere Bibelstellen an. Und das ist ganz interessant, die geben vielleicht ein völlig anderes Bild von Jesus, als du es jemals gehört hast. Wenn du vielleicht bisher auch immer dachtest, Mensch, Jesus war arm und er möchte auch, dass wir arm sind und es nicht so gut geht. Versuch offen zu sein. Ich weiß, es ist vielleicht nicht leicht. Mir fiel es damals am Anfang auch echt schwer, weil ich mit einer anderen Lehre aufgewachsen bin und ich sag mal, das so noch nicht vorher gehört habe. Und es hat bei mir tatsächlich einige Predigten gedauert, bis das Stück für Stück so ein bisschen durchgesickert ist. Aber ich ermutige dich, versuch dran zu bleiben, wenn du merkst, oh, jetzt bürste ich gerade ein bisschen gegen den Strich. Nimm mal dazu Markus 6, Vers 37. Wir können uns ja mal diese Bibelstelle anschauen. Und da geht es um die Speisung der 5000. Und da gab es ja einmal folgenden Dialog. Da sagte Jesus ja zu seinen Jüngern, als sie ihn fragten, Mensch, wo sollen wir jetzt das Essen herkriegen oder wie bekommen die Leute zu essen? Da hat er gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie, die Jünger, sagten zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Also kurz zum Verständnis, was das bedeutet. Also Denare ist jetzt nicht mehr unsere Währung, aber 200 Denare entsprach ungefähr das Einkommen eines Arbeiters von 6 bis 7 Monaten. Also das war schon nicht so wenig Geld. Nur überlegt mal, die Aussage würde wenig Sinn ergeben, wenn sie nicht in dem Moment auch 200 Denare bei sich gehabt hätten. Wenn du mir beispielsweise sagst, ich benötige ganz dringend ein Flugzeug für meine nächste Missionsreise und ich frage dich dann, soll ich dir schnell für 20 Millionen eines kaufen und eins in meinen Hangar bringen beispielsweise, dann macht das wirklich wenig Sinn. Ich habe keine 20 Millionen, also zumindest im Moment noch nicht, preis den Herrn, ich freue mich, wenn ich sie habe, aber ich habe auch keinen Hangar. Und deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich kaufe 20 Millionen eins und pack's in meinen Hangar, völlig blödsinnige Aussage. Ich hab's nicht, insofern macht die ganze Aussage gar keinen Sinn. Lass mal eine weitere Bibelstelle anschauen, Johannes 13, 27 bis 29. Ganz anderer Zusammenhang, hier geht es um das Abendmahl und zum Schluss, dass Judas ihn verraten würde. Da heißt es dann, und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus ihm sagte, kaufe, was für das Fest benötigt wird, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Also, so wie man es hier rauslied, war es anscheinend eine Gewohnheit von Jesus, dass er den Armen gab. Und okay, ist jetzt nicht überraschend, aber wenn du nichts geben kannst und nichts hast, ja, wie gesagt, dann kannst du auch nichts geben. Wenn du nichts hast, kannst du nichts geben. Anscheinend musste aber Jesus irgendwas gehabt haben, um geben zu können. Und das Spannende, hier ist noch ein kleiner Clou drin. Hier steht sogar, dass Judas die Kasse hatte. Und ich verrate dir mal was, du brauchst keinen Kassenwart, wenn du kein Geld im Beutel hast. Die 3 Münzen hätte Jesus auch bei sich behalten können, wenn es nur so wenige wären. Aber anscheinend war da so viel Geld, dass man einen Kassenwart brauchte. Weißt du, es gibt viele weitere Beispiele in der Bibel. Vielleicht jetzt nochmal ein letztes, was wir uns anschauen können. Weil klar, also das könnte sonst sehr ausladend werden, hier das Ganze. Aber vielleicht nochmal ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal die Kreuzigung von Jesus. Und das Interessante ist, in allen Evangelien heißt es, dass die Soldaten um seine Kleider würfelten. Total interessant, dass das in jedem Evangelium niedergeschrieben ist. Jetzt fragst du dich, okay, warum? Überleg mal, du würfelst nicht um Kleider, wenn die so aussehen würden, als wenn die Kleidersammlung diese selbst nicht haben möchte. Und vergiss nicht, die römischen Soldaten waren auch nicht die schlecht bezahltesten Menschen im Reich. Das heißt also, so wie wir sehen, ja, Jesus war anscheinend nicht arm. Er hatte ausreichend Geld. Und die Frage ist in Wirklichkeit ja auch nicht, ob Gott will, dass du Geld hast. Geld ist an sich völlig neutral. Es ist ein Tauschmittel. Ich meine, sei froh, dass wir heute nicht mehr ins Geschäft gehen müssen. Ich bringe irgendwie, keine Ahnung, eine Kuh mit und du sollst mir irgendwie, keine Ahnung, ein Ferkel geben. Und zum Glück haben wir jetzt Tauschmittel, aber dieses Tauschmittel an sich ist völlig neutral. Die Frage, die Gott aber interessiert, und das ist die relevante Frage, nicht die Frage, ob Gott will, dass du Geld hast. Die Frage ist, hat das Geld dich? Und hier ist die Bibel ganz klar und eindeutig. Das soll nicht der Fall sein. Wenn du dem Geld mehr vertraust als Gott, dann nimmt das Geld einen Platz in deinem Leben ein, den es nicht haben sollte. Und viele, du wahrscheinlich auch, kennen die Geschichte von dem reichen Mann, der zu Jesus kam und er ihn dann fragte, was er tun soll. Und Jesus ihm am Ende des Gesprächs sagte, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Und wir kennen alle das Resultat. Was war's? Er war traurig und ging weg, denn er war sehr reich. Und hier sehen wir gleich die nächste Bibelstelle, die immer wieder auch gerne zitiert wird und auch hier wieder aus dem Zusammenhang gerissen wird. Das ist nämlich gleich der nächste bzw. die nächsten Verse. Und da heißt es, Jesus sah ihn nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Also auch hier nochmal ein ganz kurzer Seitengedanke. Also es geht jetzt hier, wenn du so eine Nähnadel hast, nicht um dieses Loch, sondern tatsächlich das Nadelöhr, das war damals eine Tür bzw. ein Tor in der Mauer, was tatsächlich nur begangen werden kann, wenn du auf dem Kamel warst, dass du nicht durchgekommen bist, wenn das Kamel, Entschuldigung, normal gegangen wäre, sondern es hätte sich mehr oder weniger ducken müssen, also auf den, ja, so die Gelenke einklappen. Und so musst du es dir vorstellen, das ist das Thema, dass man nicht da durchreiten konnte, sondern tatsächlich sich ducken musste. Und das ist hier der Zusammenhang, dass es eher leichter ist, dass wenn man drauf ist, auf dem Kamel durchreiten, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Aber hier, was ist der Zusammenhang? Worum geht es hier? Es geht um das Herz, um die Einstellung. Worin legst du deine Sicherheit? Worin hat der Jüngling, der reiche Mann, die Sicherheit gelegt? Und wenn du fast nichts hast, oder wenn jemand fast nichts hat, dann ist der Unterschied, wenn noch etwas weg ist, naja, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz so groß. Ich meine, man hatte schon vorher nichts und jetzt hat man erst recht gar nichts mehr. Das heißt, die Ausgangssituation ist aber grundsätzlich erstmal die gleiche. Ich hatte vorher keine Sicherheit, lebt von Tag zu Tag oder einige leben dann von Woche zu Woche, aber Gott muss wie auch immer eh helfen. Anders sieht's aus, wenn du Dinge besitzt. Und was passieren würde, wenn Gott dich heute fragen würde, ob du bereit wärst, alles zu verkaufen? Wie würdest du reagieren? Stell dir vor, jemand, der vielleicht mehrfacher Millionär ist, müsste möglicherweise in seinem Leben nicht mehr arbeiten, hat genug Geld, um über die Runden zu kommen und zwar nicht nur so gerade, sondern kann sich halt auch immer wieder schöne Dinge leisten. Und wenn Gott zu der Person nun sagt, gib alles, dann ist die gesamte vermeintliche, wirklich natürliche Sicherheit erst einmal weg. Und nun? Vertraust du Gott und gehorchst ihm? Oder nicht? Auch hier nochmal ein kurzer Seitengedanke. Wenn du so das Thema Geiz hier gerade versuchst rauszulesen, es gibt viele arme Menschen, die in Wirklichkeit viel geiziger sind als manch reiche Menschen, aber das wie gesagt nur als Nebengedanke. Heißt das nun, dass Gott nicht möchte, dass wir wohlhabend sind? Könnte man ja meinen, dass man es da rauslädt. Nein, natürlich nicht, steht da ja auch nicht. Paulus gibt sogar in einem seiner Briefe Instruktionen für Reiche, wie sie sich richtig verhalten sollen. Und überleg mal, ganz praktisch gesprochen, wie soll jemals das Evangelium, die gute Nachricht, in die Welt getragen werden, wenn kein Geld in die Hand genommen wird? Wenn ein Missionar am Flughafen steht, dann will die Fluggesellschaft, du glaubst es nicht, ein bezahltes Flugticket sehen. Und da hilft es auch nicht, wenn der Mann oder die Person jedem Mitarbeiter dort ein Traktat verteilt. Nee, also am Ende des Tages wollen die ein bezahltes Ticket haben. Und weißt du, Technik, Fernsehen, Bücher, Miete, alles das kostet Geld. Also es ist mit Sicherheit nicht Gottes Wunsch, dass du kein Geld hast, weil dann würde das alles wegfallen. Das Evangelium könnte gar nicht verbreitet werden. Das kann ja gar nicht das Ziel sein. Aber er will, dass du wie ein Verwalter handelst. Und wenn du es treu verwaltest, dann kann er dir auch mehr anvertrauen. Es geht also nicht um die Frage, hast du viel Geld? Sondern hat das Geld dich? Und weil er weiß, wenn er es bei dir abrufen kann und du dann zur Stelle bist, dann kann er dir auch mehr geben, dann kann er dir vertrauen. Nur du musst bereit sein, als Verwalter da zu sein und zu sagen, ja, egal was Gott sagt, ich bin bereit, seinem Ruf zu folgen. Und es ist deine Entscheidung, ob du beim Thema Geld all in mit Jesus gehst oder in dem Bereich doch lieber das Lenkrad in deiner Hand behältst. Eins kann ich dir sagen, Gott liebt dich und er will für dich immer das Beste. Es ist deine Entscheidung. Bis zum nächsten Mal.